NDR Kultur à la carte.
Mit Katja Weise. Für viele ist er vermutlich schlicht Peter Faber. Seit über 10 Jahren spielt Jörg Hartmann den eckigen Ermittler im Parker im Dortmunder Tatort. Kult, nicht nur im Revier. Andere denken vermutlich immer noch sofort an Falk Kupfer, den Stasi-Offizier aus der ARD-Serie Weißensee. Aber Jörg Hartmann ist ja auch der Berliner Schaubühne seit Jahrzehnten verbunden. Mal ein bisschen enger, mal ein bisschen weniger eng. Hat dort viele große Rollen gespielt. Jörg Hartmann, freue mich, dass Sie da sind. Hallo.
Ich freue mich auch, danke.
Als Lieblingsbeschäftigung haben Sie in irgendeinem Fragebogen, fragen Sie mich bitte jetzt nicht wo, mal angegeben, lesen. Und jetzt haben Sie etwas geschrieben, das wir lesen sollen. Ein Buch, Der Lärm des Lebens. Ich würde es fast als so eine Art Spurensuche bezeichnen wollen. Sie gehen zurück in Ihre Kindheit im Ruhrgebiet, erzählen, wie Sie Schauspieler geworden sind. Was ist das für ein Buch für Sie?
Spurensuche trifft es eigentlich ganz gut, ja. Das ist beim Schreiben so ein bisschen zu einer Spurensuche geworden. Also Anlass war eigentlich eher der Tod meines Vaters und schwer ertragen zu können, dass so mit ihm ein Teil seiner Geschichte und die seiner Eltern verschwindet oder verschwinden könnte, ja, wenn ich sie nicht aufschreibe. Und ich habe dann sozusagen Erinnerungen gesammelt, bis ich dann irgendwann angefangen habe zu schreiben. Und naja, wenn man über die Eltern und sogar über die Großeltern schreibt, landet man logischerweise automatisch bei einer Art Spurensuche. Ne? Woher kommt man? Was hat mich geprägt? Was prägt mich immer noch? So diese Fragen spielten eine Rolle. Und irgendwie das Bedürfnis, als jemand, der jetzt fast Mitte 50 ist oder Mitte 50 ist, plötzlich blickt man öfter mal in den Rückspiegel, ja, vor allem wenn der eigene Vater dann gestorben ist und blickt zurück auf eine Zeit, die sich, klar verklärt man immer ein bisschen die Vergangenheit und trotzdem fühlte sie sich anders an als die Zeit, in der wir heute leben oder und wollte das eigentlich vergleichen miteinander, habe diese zwei Ebenen eingebaut, die Zeit des Aufbruchs, ja, mein persönlicher sozusagen ans Theater in einer Zeit des Aufbruchs, zumindest habe ich es so empfunden, damals kurz nach dem Mauerfall. Und jetzt diese Phase als Familienvater zurückblickend und so in einer Zeit, die wirklich schwierig geworden ist. Und es geht, glaube ich, vielen so, die so was Ähnliches hat man noch nicht erlebt. Ich zumindest noch nicht.
Unbedingt. Ich habe mich ein bisschen gewundert über den Titel des Buches, Der Lärm des Lebens. Was meinen Sie mit diesem Lärm?
Was wäre es denn für Sie? Was assoziieren Sie damit?
Ich assoziiere damit tatsächlich Krach.
Ja.
Weil Lärm für mich ein Wort ist, was ich nicht besonders mag, glaube ich. Wie ist das bei Ihnen?
Ja, für mich hat es das natürlich auch, weil das Leben bedeutet oftmals viel Krach oder das Leben ist eine Baustelle, ja, wie dieser schöne Filmtitel es gesagt hat. Und wie das Buch ja auch, glaube ich, immer wieder von solchen Momenten erzählt. Da ist viel Krach, da ist viel los, Überforderung, alles, was dazugehört. Aber für mich ist der Lärm auch Trubel, also das hat was von Lebensprallem zu tun irgendwie. Also für mich als Westfale, die Westfalen sind ja eh nicht die leisesten, zumindest nicht da, wo ich herkomme aus der Ecke, die hört man immer relativ schnell und es hat was auch was von Lebendigkeit. Also für mich ist der Lärm jetzt nicht nur so negativ konnotiert, aber das Leben ist in der Regel selten still, zumindest im Vergleich zum Tod, wo es wahrscheinlich komplett still wird. Ich mag einfach diese Assoziationsmöglichkeiten und auch den Klang des Titels.
Über den Lärm und die Spurensuche wollen wir reden in dieser Stunde NDR Kultur à la carte. Geht los mit dem ersten Satz aus Bachs Violinenkonzert A-Moll, Werkverzeichnis 1041. Wir hören Janine Jansen und Friends.
Thank you.
Musik von Johann Sebastian Bach hier bei NDR Kultur à la carte mit dem Schauspieler Jörg Hartmann. Sie sind ja jetzt nicht der erste Schauspieler, der sich auf Spurensuche im eigenen Leben begeben hat. Sie haben gerade schon gesagt, es war ein wichtiger Auslöser der Tod Ihres Vaters. Aber es ist auch wahrscheinlich nicht ganz leicht gewesen, dann sich zu entscheiden, das wirklich auch zu veröffentlichen, oder?
Ja, na klar. Also beim Schreiben selbst habe ich darüber eigentlich nicht nachgedacht. Höchstens vielleicht mal später. Und dachte so, aber da war ich sehr frei und war in meiner Schreibstube sozusagen. Da hatte keine Einsicht und von daher habe ich mich da sehr frei gefühlt. Ja, dann irgendwann die Entscheidung, das rauszubringen, verändert das natürlich nochmal. Und ich bin sowieso einer, der sich immer auch in seiner Kunst in Frage stellt und denkt, will ich das jetzt? Aber letztendlich, hatte ich anscheinend das Bedürfnis, das zu tun, ja.
Sie haben vorhin so schön gesagt, Sie haben in den Rückspiegel geguckt. Wie ist das bei Ihnen in der Familie? Gab es da auch Briefe, die Sie lesen konnten? Oder haben Sie ganz viel mit Ihrer Familie auch gesprochen?
Ja, es ist leider gar nicht so viel da, auch was meine Großeltern sowohl väterlicher als auch mütterlicherseits betrifft. Das ist ein bisschen schade. Ich musste sozusagen mich jetzt speisen lassen von Erinnerungen, Erzählungen anderer. Gerade was meine gehörlosen Großeltern väterlicherseits betrifft, wollte ich eigentlich noch viel mehr rausfinden und habe mich an diverse Archive gewandt. Aber da kam einfach nichts. Also ich habe bis heute jetzt nicht viel mehr gefunden, weil ich wirklich wissen wollte, gab es da schon ganz konkret vielleicht irgendwas, was deren Leben bedroht hat im Dritten Reich? Oder waren zumindest die vier Jungs, mein Vater hatte drei Brüder, auf der Liste? Ja, mein Vater hat immer gesagt, wir waren bei Adolf auf der Liste. So, also gab es da vielleicht irgendwelche Sterilisationspläne, weil die Nazis glaubten, unwertes Leben und etc. pp. Also mein Vater hat mir immer gesagt, wenn dieses beschissene Dritte Reich noch länger gedauert hätte, dann hätte ich vielleicht keine Kinder kriegen können auf Deutsch, dann wäre ich jetzt gar nicht da gewesen. Aber ich habe da jetzt leider nichts finden können. Ne? Und ich meine, meine Großeltern kommen ja alle, also meine ganze Familie letztendlich aus so einem sogenannten Arbeitermilieu und die sind nicht so gut dokumentiert. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie das Kind einer Unternehmerfamilie wäre, da wären wahrscheinlich noch viele in den Akten und Archiven. Und ich weiß nicht, ob meine Großeltern waren gehörlos, ob sie jetzt deswegen auch weniger geschrieben haben, jetzt Briefe zum Beispiel, das kann ich auch nicht sagen. Aber ich habe keinen einzigen Brief von denen. Ich habe von meinem Großvater mütterlicherseits, gibt es ganz wenig, auch zum Beispiel, was der aus dem Krieg oder so geschickt hat, aus der Gefangenschaft, was auch immer. Also da gibt es leider nicht wirklich viel.
Welche konkreten Erinnerungen haben Sie? Ich glaube, Ihre Großmutter ist ja sehr früh gestorben. Also jetzt
Die Gehörlose. Ja, die habe ich leider gar nicht mehr erlebt. Die ist schon 1961, 62, lassen Sie mich nicht lügen, auf jeden Fall schon einige Jahre vor meiner Geburt gestorben. Mein Großvater, den habe ich noch kennengelernt, allerdings so die Erinnerung, ich kann ihn gar nicht mehr in Herdecke erinnern. So, er hat damals schon, er hatte noch eine neue Partnerin, ja, und lebte mit der am Rande der holländischen Grenze. Und da haben wir ihn das ein oder andere Mal besucht. Er strahlte was extrem Kinderfreundliches aus, was extrem Herzliches aus. Also das kam bei dem aus jeder Pore sozusagen. Und trotzdem war es für mich als Kind ja auch immer so ein bisschen befremdlich, weil ich mit ihm nicht kommunizieren konnte. Ich habe die Gebärdensprache nicht beherrscht. Also mein Vater war da immer der Dolmetscher. Und da war ich ein bisschen scheu, oder eine gewisse Schüchternheit hatte ich dann, glaube ich, an den Tag gelegt. Und er hat bis zuletzt immer Kinderspielzeug gebaut, wie ein Wahnsinniger, hat mir da einige Sachen geschenkt. Das habe ich
Was
heute
haben Sie noch?
Noch? Was ich habe heute noch zum Beispiel ein Karussell, so wie groß, einen halben Meter groß, was man drehen kann. Und in jeder Gondel, dann hat er da noch so einzelne Figuren reingesetzt und so, wirklich sehr süß und liebevoll.
Und dürfen Ihre Kinder damit spielen?
Ja, oder ist das jetzt? Nö, so heilig ist es. Also es ist mir schon heilig, auch immer meinen Kindern eingepflanzt, seid vorsichtig damit, ja. Aber klar, dürfen sie damit spielen.
Sie sind in Herdecke aufgewachsen, tiefstes Ruhrgebiet. Sie haben gerade schon gesagt, im Arbeitermilieu. Wie würden Sie so die Atmosphäre beschreiben, in der Sie groß geworden sind? Also mir ist es so bei der Lektüre Ihres Buches so vorgekommen, als wären Sie wahnsinnig aufgehoben gewesen.
Ja, das ist das dominante Gefühl, was bleibt. Ne? Definitiv. Klar hat man immer mal seine kleinen Streitereien oder so gehabt, aber nicht über das normale Maß hinaus, würde ich sagen. Also sehr liebevolle Eltern gehabt und habe sie immer, meine Mutter lebt ja Gott sei Dank noch und erfreut sich bester Gesundheit. Mir ist auch erstmal bewusst geworden später, ne, wenn man so sich ins eigene Leben aufmacht, wie humorvoll dieses ganze Leben da auch war. Also mein Vater war halt ein extremer Clown. Alle seine Brüder eigentlich, das haben die irgendwie mit der Muttermilch aufgesogen. Also mein gehörloser Großvater war auch, glaube ich, ein ziemlicher, so eine Rampensau und hat so seine Mannekes gemacht. Und die Brüder, mein Vater einschließlich, haben dann auch diese Gebärdensprache ja so verballhornt. Und mein Vater hat es halt auf die Spitze getrieben. Also er war berühmt dafür, da immer seine Späße mitzumachen. Der war ein bunter Hund in Herdecke, also wirklich halb Herdecke, hat ihn gekannt, kennt ihn heute noch. Der war echt wirklich ein sehr herzlicher Mensch, sehr untypisch für seine Generation. Ne? Nicht so ein Mann mit Panzer. Und das hat, glaube ich, auch mit seiner Geschichte natürlich zu tun, ja, mit seinen gehörlosen Eltern, wo diese Jungs gelernt haben, dass Sprache irgendwie letztendlich eine Maske ist und es viel wichtiger ist, auf sein Gefühl, auf sein Gespür zu hören.
Würden Sie sagen, das hat sich bei Ihnen auch so eingepflanzt? Weil ich meine, Sie arbeiten mit Sprache, Sie sind Schauspieler geworden, haben jetzt ein Buch geschrieben.
Ich weiß es nicht, ich habe mich das oft gefragt, vielleicht habe ich dadurch vielleicht auch, meine Frau sagt auch immer, eigentlich weißt du auch immer so relativ schnell, hast du so ein Gespür für Leute und weißt, wie die ticken. Vielleicht hatte das mein Vater sogar noch mehr, aber ja, vielleicht habe ich da ein bisschen von übernommen und habe hoffentlich auch was von diesen Antennen.
Sind Sie auch ein Clown?
Ich kann das sein, ja. Ja, ich war das früher viel mehr. Irgendwann bin ich auch der Klassenclown geworden. Also das war auch, glaube ich, so ein bisschen so eine Flucht. Da habe ich so meine Nische gefunden, ne, und habe dann gemerkt, damit kriegst du Aufmerksamkeit. Das hat ja immer zwei Seiten. Ja, die Clowns haben ja auch in der Regel noch eine andere Seite. Aber ich würde schon sagen, dass ich weiterhin immer wieder versuche, alles mit Humor zu betrachten, obwohl mir das in den letzten Jahren immer schwieriger fällt.
Das haben Sie ja eingangs schon gesagt, das ist auch angesichts der Weltlage nachzuvollziehen. Haben Sie dann Tricks?
Ich muss dann raus. Also so richtig helfen tut Bewegung oder Natur.
Vielleicht manchmal auch Musik. Wir hören den dritten Satz aus dem zweiten Klaviertrio von Brahms mit den Brüdern Renaud und Gauthier Capuçon und einem Klavier Nicolas Angelich. Jörg Hartmann ist mein Gast in dieser Stunde NDR Kultur à la carte. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass es nicht immer ganz leicht ist, den Humor zu behalten in diesen Zeiten. Sie haben gesagt, Sie gehen dann raus in die Natur, blenden alles andere aus. Wie wichtig ist dann Spiel in dem Moment? Also auch tatsächlich Schauspiel. Das ist doch wahrscheinlich auch eine andere Variante, wegzugehen aus dieser Welt und gleichzeitig ja je nach Thema auch wieder ganz bei ihr anzukommen.
Ja, total. Ich glaube, deshalb habe ich letztendlich auch diesen Beruf ergriffen, weil das ist eine Weltflucht manchmal oder ja, eine Weltflucht und gleichzeitig spürt man sich dann auch manchmal so intensiv, wie man es im Leben manchmal gar nicht hat. Ich habe da meine Insel, definitiv, ne? Und es ist jedes Mal, da kann der Tag noch so stressig sein, der Alltag, und dann setze ich mich in die Bahn oder ins Auto, ja, ich gestehe es, manchmal fahre ich auch mit dem Auto zur Schaubühne. Und dann kann ich langsam schon mal abschalten und ich weiß, ich darf da jetzt gleich auf diese Bühne. Und im besten Fall ist es dann wie Meditation. Ne, wenn das gestern und morgen keine Rolle mehr spielt und ich voll im Jetzt bin, das ist großartig.
Wann hatten Sie dieses Gefühl zum ersten Mal?
Oh, wann hatte ich das erste Mal? Naja, vielleicht sogar schon extrem früh, also so richtig früh, ne? Vielleicht damals, als ich am Ende der Grundschule so Reime auf meine Schulkolleginnen und Kollegen irgendwie vorgetragen habe und mich da wegbeamen konnte und im Moment war. Ja, oder ich, damals habe ich irgendwann auch als das Mädchen mit den Zündhölzern was vorgelesen, da war ich noch extrem jung und da merkte ich einfach, irgendwas gibt mir das, ja. Das fühlt sich so fokussiert an. Alles ist ausgeblendet und alles andere spielt keine Rolle mehr, weil man ist hier im Moment. Das ist ein Gefühl von unglaublicher Freiheit. Auch wenn ich manchmal fluche über diesen Betrieb des Theaters, ich kann nicht ohne, das ist einfach so.
Ich mochte sehr eine Geschichte in Ihrem Buch, wo Sie mit Ihrer Mutter quasi Theater gespielt haben. Diese Geschichte mit dem Totenschädel, wenn Sie wissen, was ich meine.
Ja, also ich habe Sie dazu animiert, in Anführungsstrichen die Hauptrolle zu spielen, ja. Da habe ich, ich weiß nicht mehr, wie alt war ich da, aber ich hatte schon als Kind irgendwann eine Super-8-Kamera. Und ich hatte einen Totenschädel in meinem Zimmer. Ja, das, ich erwähne es auch kurz, das bleibt bis heute eigentlich ein Geheimnis. Mein Schwager damals, der erste Mann meiner Schwester, der bei der Bahn arbeitete, der kam halt irgendwann mit diesem Teil an und sagte, bei dem Bau einer Bahnstrecke wären sie darauf gestoßen. Gut, kann theoretisch sein. Ja, der sah auch sehr echt aus. Er war dann aber angemalt, so schwarz mit roten Augenhöhlen. Und der stand dann da und verstaubte. Und dann dachte ich, nee, den mache ich jetzt zu einem Protagonisten eines Films animiert. Ich habe ihn also bewegt mit Einzelbildaufnahme, der Tod sozusagen. Und meine Mutter kam ins Zimmer rein, also in ihrer Rolle, ja, schmiss sich da rein und stand plötzlich dem Tod gegenüber und flüchtete und der Tod dann hinter ihr her aus der Wohnung raus. Also ein kleiner Super-8-Film. Das war die erste Begegnung meiner Mutter mit dem Tod sozusagen.
Gibt's den noch?
Ja, klar, den gibt's noch irgendwo, aber ich habe ihn noch ewig nicht gesehen. Ja, irgendwo habe ich alle meine Super-8-Filme noch gehortet, natürlich.
Das ist schon verrückt. Sie haben ja vorhin auch gesagt, Ihr Vater war so ein Clown, all seine Brüder. Sie haben das sehr früh entdeckt und trotzdem schreiben Sie, dass Sie sehr schüchtern waren, auch als Kind. Und das haben mir auch schon mehrere Schauspielerinnen und Schauspieler erklärt. Wie passt das zusammen eigentlich?
Naja, also ich denke mal, das eine ist das Naturell, auch wenn ich jetzt behütet aufgewachsen bin. Ich bin jetzt leider kein Psychologe, ich kann Ihnen jetzt nicht die genaue Diagnose servieren. Aber,
ja,
ein bisschen Geheimnis muss ja bleiben. Aber so eine gewisse Schüchternheit hat ja vielleicht auch was damit zu tun, dass man die Dinge vielleicht intensiver wahrnimmt sogar als manch anderer, würde ich jetzt mal sagen. Und dass sie auf einen einprasseln und dass einem manchmal fast zu viel ist und man nicht recht weiß, wohin mit seinen Gefühlen oder Eindrücken und Gedanken. Und sagen wir mal, dass man als eher schüchterner Mensch, der so aus der Verdeckung heraus die Welt betrachtet, dann irgendwann den Schritt auf die Bühne wagt, finde ich gar nicht so außergewöhnlich, weil da kann man sich ja den Schutzmantel der Rolle überziehen. Also Es ist ja auch eine Maske.
Haben Sie das Buch jetzt eigentlich vorher Ihrer Mutter und anderen Menschen in der Familie zum Lesen gegeben?
Meine Mutter hat es gelesen, ja. Also eine Fassung, die noch nicht ganz fertig war, aber den größten Teil. Und es gibt ein paar wenige andere vertraute Menschen, die aber jetzt gar nicht unbedingt davor kommen, aber denen ich das einfach mal zum Lesen geben wollte. Aber sagen wir mal, von der Familie ist ja meine Schwester, die hat es auch noch gelesen, doch, doch.
Und die mussten dann auch ihr Okay geben?
Ja, letztendlich schon, ja. Wenn die jetzt gesagt hätten, nee, es geht gar nicht. Meine Schwester hatte damit überhaupt keine Probleme. Meine Mutter hat manchmal so ein paar Sorgen. Och, ich weiß nicht, ach Mensch. Und dann denken die Leute, es gibt ja so eine Sequenz, wo ich beschreibe, wie man damals, Ende der 60er, einfach mal, Mama und Papa sind feiern gegangen, das Kind lag zu Hause im Bett, ja und? Da hat man sich nicht so einen Kopf gemacht. Heute macht man sich zu viel Kopf, ja, finde ich. Man denkt über vieles anders nach, was auch gut ist, aber heute übertreibt man auch. Und damals, das war ein Ausdruck der Zeit, ja, das war jetzt nie, dass ich das Gefühl habe, meine Eltern sind Rabeneltern gewesen, die sind feiern gegangen und der arme Jörg war alleine. Aber meine Mutter hat damit Probleme, ehrlich gesagt. Ich versuche ihr das immer zu erklären, das siehst nur du so. Und ich glaube, irgendwann wird sie das einordnen können, hoffe ich.
Mir ist sie wunderbar aus Fidelio von Beethoven mit Nina Stemme und Rachel Harnisch, Sopran, dem Tenor Christoph Strehl und dem Bass Christoph Fischesser. Begleitet wurden die vier vom Mahler Chamber Orchestra unter Claudio Abbado. Jörg Hartmann, welche Rolle spielt für Sie als in Herdecke Geborener und in Dortmund Ermittelnder die Sprache in der Region?
Na, eine sehr große Rolle. Deshalb habe ich sie auch, wenn in einem Buch Szenen vorkommen, in denen echte Ruhrpottler miteinander reden, habe ich sozusagen in diesem Dialekt auch aufgeschrieben. Generell, alle Figuren, die da vorkommen, sprechen so, wie in der Schnabel gewachsen ist. Das ist mir ganz wichtig. Zum einen geht es ja auch in dem Buch viel um Sprache auf mehreren Ebenen. Auch letztendlich um den Sprachverlust meines Vaters, als er dann dement war. Und das Allerwichtigste, es ist ja der Ton, den ich verlassen habe, also der Ton meiner Herkunft, meiner Heimat, den ich irgendwann ja wie abgeschnitten habe und glaubte, nur das reinste Hochdeutsch sei jetzt das Nonplusultra, ja. Und so in einem gewissen Alter, wo man glaubt jetzt, boah, ich habe es jetzt geschafft, ich bin jetzt ganz toller Hecht, ich kann jetzt Hochdeutsch, Bühnenhochdeutsch reden. Ja, um dann irgendwann zu merken, ey, das ist doch der Sound deiner Prägung. Den vermisst du und der ist immer noch in dir und du magst den auch wahnsinnig.
Und der kommt dann nur zurück, wenn Sie zu Hause sind in Herdecke oder mit der Familie sprechen? Weil ich dachte jetzt eben, es war auch so ein kleiner Testballon, als ich Sie nach der Geschichte gefragt habe mit Ihrer Mutter, dass Sie da vielleicht auch ein bisschen zurückrutschen in dieses Idiom.
Ja, wenn ich zu Hause bin, dann kann das, ja klar, dann kann das, dann kommt das, ne? Und ich mag das sehr. Ich bin auch ehrlicherweise durch den Dortmunder Tatort ein bisschen wieder da zurückgekommen. Dadurch bin ich natürlich beruflich bedingt jetzt zumindest zweimal im Jahr länger in der Region. Und Herdecke liegt ja direkt neben Dortmund. Und da war es auch mein Ziel von Anfang an, dem so einen leichten, so einen Mundart mitzugeben, ne? So einen Zungenschlag. Weil ich finde, wenn man schon Tatort-Teams in diversen Städten hat, dann möchte ich das auch irgendwie mal hören. Und wenn ich aus der Ecke komme, wäre es bescheuert, das nicht zu machen.
Sie sind ja der Einzige im Team, der aus der Ecke
kommt. Der Einzige, der das macht, der aber auch aus der Ecke kommt, ja. Ja.
Sie sind auch der Einzige, der immer noch dabei ist.
Ja, ich halte die Fahne hoch. Ja.
Warum eigentlich?
Ja, da müssen Sie die anderen fragen. Naja, gut, ich meine, die haben sich ja schon oft geäußert. Also man könnte ja mittlerweile den Eindruck haben, dass bei uns schlechte Stimmung herrscht. Oder Herr Hartmann genauso ist wie Herr Faber. Deshalb alle wirklich mit wehenden Fahnen abhauen. Nein, so ist es nicht. Wir verstehen uns gut. Aber klar. Man fragt sich nach diversen Jahren dann immer mal, ja, wie sehr prägt einen dieser Tatort? Wie sehr verhindert der auch vielleicht andere Rollen? Gerade bei den jüngeren Kolleginnen und Kollegen verstehe ich, dass das ja irgendwann auch sagen, ey, ich habe noch so viel vor, ich hau mal ab. Aber auch ich bin immer am Zweifeln und ich weiß nicht, was mir entgeht dadurch, dass ich den Tatort mache, so sehr ich ihn liebe. Das ist ein großes Thema.
Was lieben Sie denn so an Faber?
Diese ganzen Graubereiche, diese Kammern in ihm, die man immer noch öffnen kann. Ich glaube, da sind immer noch nicht alle Kammern geöffnet. Der ist so ambivalent, der ist so grau. Der könnte auch auf der anderen Seite des Gesetzes stehen. Und das hat mich immer interessiert, diesen Typen mit seinen Abgründen zu erzählen. Das ist keiner, der irgendwie Dienst nach Vorschrift macht, sondern der diesen ganzen Wahnsinn eigentlich schon selbst erlebt hat. Deshalb hat mich das auch früher gereizt, gerade mit meiner Kollegin Anna, mit Martina Böhnisch, diese Täter-Opfer-Rollenspiele zu machen. Also, dass man da wirklich abtaucht in die Psyche eines Täters. Ich finde immer furchtbar, wenn dann am Schluss nach 90 Minuten der gute Kommissar gesiegt hat und alle gehen getrost in die neue Woche und wir haben mal wieder ein Problem gelöst. Ja, das hätte man gerne, aber so ist die Welt nicht und so ist das Leben nicht. Faber ist so nicht und das finde ich viel spannender.
Anna Schut, Martina Böhnisch ist ja nicht mehr dabei. Das hat viele, auch Zuschauerinnen und Zuschauer, unglaublich getroffen. Also ihr Tod hat viele getroffen. Das Drehbuch des Tatorts, der danach gelaufen ist, haben Sie geschrieben. War Ihnen das ein Bedürfnis?
Nein, das war eher Zufall. Ich hatte schon länger eine Idee. Und die Idee hat sich dann im Laufe der Zeit aber verändert und dann kamen halt interne Sachen dazu. Dann kam plötzlich die Nachricht von Anna, du, ja, ich werde nur noch so und so lange machen und dann will ich aufhören. So, und dann erstmal war ich ehrlich gesagt ein bisschen geschockt oder sogar richtig geschockt, musste das erstmal verdauen, auch wenn ich es nachvollziehen konnte. Und dann habe ich die Geschichte umgeschrieben, aber letztendlich war das gar nicht so schlecht, weil ich konnte das natürlich nutzen und das passte dann auch mit meiner Idee des dementen Vaters.
Der kommt da ja
zum ersten Mal vor und jetzt klingelt es vielleicht bei dem einen oder anderen, der demente Vater. Da habe ich ehrlicherweise schon zum ersten Mal die Demenz meines eigenen Vaters in Anführungsstrichen verarbeitet, auch wenn die Beziehung zwischen Faber und seinem Vater eine ganz andere ist. Aber das passte, sag ich mal, diese Annäherung oder diese Wiederbegegnung mit dem Vater hat Faber auch ermöglicht, überhaupt wieder ins Leben und dadurch auch in den Beruf zurückzukehren. Ja. Und das Versprechen von Frau Bönisch am Ende des Teils davor, wo sie stirbt, das haben wir auch wirklich kurz vor dem Dreh nochmal gesagt. Ich sage, Anna, tu mir einen Gefallen, sag mir irgendwas, was mir, also der Figur des Fabers, einen Grund gibt, dass er überhaupt weiterlebt.
Thank you.
Martha Argerich spielte die Toccata D-Moll Opus 11 von Sergei Prokofjew. Jörg Hartmann, jetzt gehen wir nach Berlin. Da wollten Sie unbedingt hin, weg aus Herdecke nach Berlin an die Schaubühne, da Schauspieler werden. Warum eigentlich? Sie hätten nach Hamburg gehen können, Sie hätten nach München gehen können. Warum ausgerechnet Berlin? Weil die Mauer gefallen war und Sie gedacht haben, hier tobt jetzt das Leben?
Also ja, das war ein entscheidender Grund. Ja. Berlin war plötzlich so ein Sehnsuchtsort. Ich dachte, da geht's jetzt ab. Da muss man einfach hin. Und das war ja auch wirklich in diesen ersten Jahren danach, war das so ein nicht so überblickender Kosmos. Man konnte Entstehendem beiwohnen. Ja? Also was da alles passiert, das war einfach aufregend. Es gab, schien kaum Regeln zu geben. Es war, jeden Tag ploppte hier was Neues auf. Das war wie so ein städtischer Dschungel, den es zu erobern galt. Und mich hat das emotional wahnsinnig mitgenommen damals, dieser Mauerfall, aber im positivsten Sinne, was ich ja eigentlich nie gedacht hätte, weil wir keine Verwandtschaft drüben hatten. Ja, ich hatte eigentlich nie wirklich einen Bezug zur DDR, bis wir kurz vor der Wende mehrere Menschen aus Jena, aus Zwickau in Ungarn kennengelernt haben. Darüber entstand dann eher so ein bisschen Kontakt zu Leuten aus der DDR damals. Aber was es dann mit mir machte, das ist wirklich erstaunlich. Mich hat das sehr berührt und ich wollte dahin.
Ich finde es schon ziemlich krass, ehrlich gesagt, was Sie dann ja auch erzählen, dass Sie mit einem Freund zusammen, also Sie haben beide in Stuttgart studiert an der Schauspielschule, ja, dann während eines Aufenthalts in Berlin tatsächlich nicht nur zugeschaut haben in der Schaubühne, sondern auch all ihren Mut zusammengenommen haben und in das angrenzende italienische Restaurant gegangen sind und die damalige Schaubühnenchefin Andrea Breth, also ja wirklich auch eine legendäre Gestalt der Theaterszene, auch legendär kompliziert, muss man sagen.
Ja.
Und die haben sie einfach angesprochen und haben gesagt, hier sind wir. Wo haben sie das hergenommen?
Ja, woher nimmt man ja diese Chuzpe in der Jugend? Ist das halt so irgendwie, uns ging es zumindest so, mir ging es so, ich wollte einfach los und ich habe an mich geglaubt. Natürlich kamen immer wieder Zweifel, logischerweise, aber im Großen und Ganzen habe ich gedacht, komm, ey, du ziehst das jetzt durch. Und weil zu uns ja keine Sau kam nach Stuttgart. Keiner kam zu uns an die Schauspielschule, kein Intendant, kein Regisseur, nix. Das war einfach die absurdeste Story, weil es zog sich ja, wie man dann lesen kann, über mehrere Städte eigentlich und der Weg ging immer weiter, weil wir unbedingt dahin wollten. Ja, wir haben da damals an die Scheiben des Ciao, so hieß das Restaurant der Italiener, neben der Ciao-Bühne geklopft. Und da saß sie und wir hatten ihr tagelang aufgelauert. Und endlich war sie da. Es war der letzte Abend, wir mussten unsere Chance nutzen, also nichts wie rein.
3 Stunden hat die mit Ihnen gearbeitet.
Ja, an dem ersten Abend hat sie richtig lang mit uns gearbeitet. Das war großartig. Und das war auch toll. Und sie strafte alle Lügen, die behauptet hatten, dass sie so hochkompliziert sei. Sie war zauberhaft an diesem Abend und lud uns dann nochmal ein. Aber jetzt viel mehr will ich natürlich nicht verraten.
Also es macht großen Spaß, das zu lesen. Sie haben ja gerade schon gesagt, Sie sind auch nach München gefahren. Ich will das jetzt auch nicht alles verraten. Es gab immerhin noch eine sehr interessante Begegnung mit dem großen Schauspieler Thomas Holzmann. Sie haben
legendär,
mit Rolf Beusen
habe ich telefoniert.
Ja, also es hat dann trotzdem letztendlich nicht geklappt, zumindest im ersten Anlauf. Später hat es dann geklappt. Unter Thomas Ostermeier waren Sie 10 Jahre engagiert an der Schaubühne. Dann sind Sie eine Weile ein bisschen weggegangen, haben sehr viel gedreht.
Seit war als 16. Gast eigentlich immer, aber verbunden, genau.
Und seit 16 dann wieder fest. Und damit endet Ihr Buch eigentlich. Dann haben Sie sich entschieden, nee, ich gehe wieder raus. Warum das eigentlich?
Ach, das ist immer, mit zunehmendem Alter und natürlich dem Familienleben war ich immer mehr hin und her gerissen, ja, beides unter einen Hut zu kriegen. Und das Theater ist einfach nicht familienkompatibel, das muss man so sagen. Wenn man Familie will und am Theater ist, hat man ein Riesenproblem. Das ist einfach so. Und als ich dann zurückkam an die Schaubühne, konnte ich natürlich auch mit anderen Bedingungen zurückkehren, das muss ich sagen. Und die waren da immer sehr kulant. Ja, so konnte ich am Haus sein und habe natürlich nicht mehr so viel gemacht wie früher. Keine Chance. Also da musste ich auf die Bremse treten. Irgendwann hatte sich das auch gesundheitlich bei mir gezeigt. Also so dieser Zwiespalt und auf allen Ebenen funktionieren zu müssen. Naja, und dann will man drehen. Ich habe 3 Kinder, die will ich mitkriegen. Ich will kein Vater sein, der immer weg ist. Jetzt ist das Schreiben noch dazu gekommen. Ja, und diese ganze es ist sehr komplex eigentlich, das Thema, was da in mich hineintröpfelt. Diese Zeit macht viel mit mir, dann war es damals die Trauer um meinen Vater, dass ich dadurch einiges so in Frage stellte. Plötzlich schienen andere Dinge wichtiger zu sein. Hey, was habe ich denn da verpasst? Was verpasse ich auch durch diesen Beruf? Ja? An welchen wichtigen Momenten war ich vielleicht gar nicht da? Ja? Kann ich das ändern? Dann kam Corona, wo völlig alles absurd war, wo wir nicht systemrelevant waren. Ja, da fühlt man sich ein bisschen auf die Halde gelegt und Theater am Computer online ist für mich kein Theater. Also das fand ich immer Pillepalle. Entschuldigung, aber wenn die Theater versucht haben, da irgendwelche Videos zu machen und die dann zu streamen, da bin ich draußen. Und da war dann auch so ein Frust in mir und ich dachte, ich schreibe jetzt gerade und fühle mich da so frei, dass ich alles in die Tonne kloppen wollte. Mit Rationalität, das ist nichts zu tun. Ja? Ich bin ja dann so frustriert oder wütend dann auch vielleicht auf das Theater oder auf den Betrieb des Theaters, weil ich es so liebe. Und ich merke jetzt auch, dass ich will es wieder machen. Ich werde es auch wieder machen dieses Jahr. Das darf ich, glaube ich, schon verraten.
Wieder an der Schaubühne?
Ja, auch wieder an der Schaubühne.
Gibt es eine neue Inszenierung?
Gibt eine neue Produktion, ja, die wird es geben. Mal gucken, wie ich das unter einen Hut kriege.
Ich bin gespannt.
Ja, ich auch.
Der dritte Satz aus der G-Moll-Sinfonie von Mozart mit dem Freiburger Barockorchester unter René Jacobs. NDR Kultur à la carte mit Jörg Hartmann. Sie haben ja gerade schon gesagt, Sie können nicht ohne das Theater. Das heißt, aber Sie werden auch wirklich immer parallel beides machen, drehen und auf der Bühne stehen?
Das weiß ich ja nicht. Die Entscheidung hängt ja nicht nur von mir alleine ab. Also man weiß ja nie, was die Zukunft bringt, aber das ist natürlich schon schön. Ja, wenn ich beides weiterhin machen könnte, wäre ich froh.
Und kommt da noch Schreiben als drittes dazu? Oder sind Sie jetzt dann in Anführungszeichen erstmal fertig?
Naja, es hat mir schon so viel Freude bereitet, dass ich Lust habe, weiterzumachen. Wir werden sehen.
Der Schritt dann von so einem persönlichen, autobiografischen Buch in ein anderes Genre ist aber wahrscheinlich relativ schwer, oder?
Ja, wahrscheinlich, ja. Ob ich Fiktion kann in der Prosa, weiß ich nicht. Das muss ich dann erst noch zeigen. Aber es wäre in der Tat dann Fiktion.
Wie blicken Sie jetzt, Sie gehen ja logischerweise mit dem Buch auch unter Menschen dann, also werden Lesungen machen, werden auch auf der Leipziger Buchmesse sein zum Beispiel.
Auch im Norden Deutschlands, auf Sylt und in Heide bin ich, glaube ich.
Wie blicken Sie auf die Begegnung mit den Menschen dann? Weil Sie erzählen ja schon auch von sich. Da ist ja eben nicht mehr, wie Sie es am Anfang beschrieben haben, die Rolle als Schutzmantel dazwischen, wo man sich dann, wenn man Peter Faber zuschaut, im Tatort fragen kann, ja, wie viel Jörg Hartmann ist da drin und ist der vielleicht auch so? Jetzt liest man, so ist wahrscheinlich Jörg Hartmann.
Ach, nein, es war mir auch ganz wichtig, da überhaupt nicht über den Tatort zum Beispiel zu schreiben oder irgendwelche, sag ich mal, so Name-Dropping oder Anekdoten aus dem Theater- und Filmleben zu erzählen. Das hat mich nie interessiert. Ich habe mich eigentlich immer wieder versucht zu ermahnen beim Schreiben, sei ehrlich und gehe diesen Erinnerungen wirklich auf den Grund. Ja, wie war das? Wie hat sich das angefühlt? Wie waren die Gedanken und Gefühle dazu? Das war so mein Hauptding. Und ich habe, wie ich auch vorhin schon sagte, beim Schreiben da gar nicht jetzt... Also ich glaube, ich war ziemlich frei und habe nicht an eine Wirkung gedacht, so wie kommt das jetzt bei den Leserinnen und Lesern an. So, das kann ich erstmal nur mit mir alleine ausmachen. Es ging mir auch gar nicht darum, wie soll ich das sagen, ich wollte jetzt gar nicht, ich finde es eigentlich immer fast am langweiligsten, wenn ich von mir erzähle.
Ja, Hartmann. Vielen Dank und alles Gute dann für die verschiedenen Projekte, die irgendwie Platz finden in diesem Leben. Das Buch Der Lärm des Lebens ist erschienen bei Rowohlt. Es gibt es auch als Hörbuch von Ihnen selber gelesen. Toi, toi, toi und danke.
Ja, wir sind ja abergläubisch am Theater. Bei toi, toi, toi darf man nicht Danke sagen, aber ich bedanke mich trotzdem.
Mein Name ist Katja Weise und das war NDR Kultur à la carte. Sie können die Sendung natürlich wie immer auch hören unter ndr.de/kultur oder in der ARD-Audiothek.